2. Timotheusbrief 1, Vers 1 bis 14. Es geht heute Morgen um Gaben entdecken. Morgen geht es dann um stark werden. Die zwei Punkte, die so wichtig sind zum Bereitsein, Befreitsein. 2. Timotheus 1, 1 bis 14. Der erfahrene, alte Missionsmann Paulus schreibt an den jungen Timotheus, der in die Fußstapfen treten soll, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an meinen lieben Sohn Timotheus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn das vorangestellt ist, heißt es immer ganz deutlich, dass Christus der Messias, der verheißene König, von Gott gesandte Retter Jesus. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her, mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist. Durch die Auflegung meiner Hände, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus, vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Welche Gaben hast du? Es ist heute wichtig, bei bibeltreuen Christen die Gaben zu testen. Es gibt ganze Fragebögen, um rauszukriegen, was sind meine Gaben. Ich bin da sehr skeptisch. Wenn man die Geschichte der Missionsbewegung anschaut und die Geschichte des Reiches Gottes, dann ist interessant, dass auch eine ganze Reihe von Missionskomitees die Gaben falsch getestet haben. Es haben auch viele große Zeugen Jesu ihre Gaben völlig falsch eingeschätzt. Der berühmte Afrika-Missionar David Livingstone hat seine Gaben geprüft und wollte nach China. Und Gott hat ihm alle Türen zugeschlossen und er wurde der große Afrika-Missionar. Er hat sich ganz anders eingeschätzt. Einer der großen norwegischen Missionare, Lars Olsen Skrefsrud, wurde natürlich bei der ersten Mission abgewiesen. Er kam aus dem Gefängnis. Schweren Raub hat er hinter sich. Denkbar ungeeignet, nicht begabt für die Mission. Wurde der große Begründer der Santal-Mission in Indien. Ihr kennt doch die Geschichte der unbegabten Frau, der Gladys Albert, wo die Mission gesagt hat, also, sie mögen eine tüchtige Hausgehilfin sein, aber für die Mission, da braucht man andere Begabungen. Und ausgerechnet diese Frau hat solch einen wichtigen Dienst getan und hat weit in die Welt hineingestrahlt. Einer der größten Missionspioniere überhaupt, William Carey, war Schuhflicker. Später einer mal zu ihm sagte, Sie sind doch Schuhmacher. Er sagte, nein, ich war Schuhflicker. Und in seiner eigenen Baptistenkirche hat der Vorsitzende der Predigerkonferenz, als er seine Gedanken enthüllt hat, was Mission soll, hat er zu ihm gesagt, Sie sind ein miserabler Enthusiast. Und er konnte erst gehen, nachdem er eine eigene Mission begründet hat. Ich hätte gemeint, in der Baptistenkirche ist ja mehr Offenheit gewesen. Aber, also das ist wie in allen Kirchen. Wir können die Kette weitermachen. Kenneth Pike ist in der China-Inland-Mission abgeblitzt und abgewiesen worden, weil er nicht sprachbegabt sei. Kenneth Pike war später der Gründer des Sommerinstituts für Linguistik bei den Wycliffes. Vorsicht mit Gabentests! Vorsicht mit Gabentests, weil es Gott Spaß macht, ganz anders zu begaben, als wir oft denken und meinen. Das ist ganz wichtig. Der Timotheus war von unserer Beurteilung her kränklich, hatte schon Probleme bei so einem guten Frühstück mit seinem Magen. Sagen wir, wie soll das erst in der Missionsarbeit dann gehen? Er war ein schüchterner Mann, der sehr viel Angst hatte und furchtsam war, denkbar ungeeignet. Und alle Missionen wollen erfahrene und bewährte Leute, und die fehlte dem Timotheus völlig. Und trotzdem nimmt ihn Paulus in den Dienst, und jetzt wollen wir mal sehen, auf welche Gaben legt Paulus so großen Wert. Das Erste, was er hier erwähnt, ist, er ist in eine lebendige Gemeinschaft verwurzelt, in einer lebendigen geistlichen Gemeinschaft verwurzelt. Das wird an zwei Stellen sichtbar. Paulus nennt ihn seinen Sohn. Vers 2. Nennt ihn seinen Sohn. Der war nicht sein Sohn. Ein geistlicher Sohn. Es war ein Liebesverhältnis. Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das Wort Sohn drückt eine besondere Innigkeit, eine Liebe, ein Vertrauen aus, das die beiden verbindet. Und was den Timotheus begabt macht, war, dass er von diesem erfahrenen Missionar Paulus lernt. Und das war ein Austausch der Seelsorge, des Hörens auf Erfahrungen eines reifen Christen, dass ich euch heute Morgen einfach fragen will, habt ihr solch eine Beziehung? Ich habe mich gestern gefreut, wie ich meinen alten Freund Ernst Schrupp sah, seiner jugendlichen Frische. Ich kannte ihn seit vielen Jahrzehnten. Aber am schönsten war für mich, mit welchem Vertrauen und mit welcher Offenheit junge Menschen einem reifen Christen begegnen. Die haben entdeckt, da ist ein Schatz für uns. Habt ihr solche Beziehungen zu alten Christen oder sind sie für euch bloß verkalkte Gruftis? Habt ihr Christen, von denen ihr lernen könnt aus ihrer Lebenserfahrung? Das ist ein ganz großer Reichtum. Ich traf neulich einen Rechtsanwalt, der eine sehr schwere Lebensführung hat, erst sehr spät zum Glauben gekommen war. Und ich habe ihn gebeten, sich um einen alten Christen zu kümmern, der 97 Jahre alt ist und er kann mit seinem Auto fahren. Und er sagte mir plötzlich, Sie ahnen nicht, welche Freude Sie mir gemacht haben. Das habe ich noch nie gehabt, einen so erfahrenen Christen, der mich jung bekehrten Menschen im Glauben leitet. Dem ist es eine Lust, bei dem Mann zu sitzen und zu hören, wenn der erzählt von seinen Glaubenserfahrungen. Es ist ein Schatz, in einer solchen Gemeinschaft drin zu leben. Und das ist für den Paulus die erste, wichtigste Voraussetzung, dass man da eingewurzelt ist in eine Lebensgemeinschaft. Jesus hat ja 12 Männer um sich gesammelt. Die haben miteinander gegessen und getrunken und die sind miteinander gewandert. Das ist eben wichtig, nicht bloß etwas für den Kopf, sondern im Glauben diese Lebensgemeinschaft zu haben, wie wir sie auch in unseren Gemeinden ja immer wieder suchen, aus denen wir kommen. Wir brauchen jemanden, der uns auch ermahnen und kritisieren kann. Der sagt, das machst du falsch, der das in Liebe und in Güte sagt. Denn es ist so, dass der Glauben weitergegeben wird in einer Stafette. Ich erschrecke immer, wenn ich junge Christen sehe, die sagen, hau ruck, jetzt komm ich. Und die gar nicht verstehen, dass im Reich Gottes wir aus einer Tradition schöpfen. Und die Mütter und Väter, die schon längst gestorben sind, die geben uns einen Schatz weiter. In meiner Bibliothek habe ich Bibelauslegungen und Predigtbände von geistlichen Zeugen, die vor 200, 300 Jahren gelebt haben. Und ich merke, das ist für mich Speise heute. Ich möchte doch in der Spur der Väter bleiben. Es gibt doch nichts Neues. Ich sage das heute ein wenig anders, aber ich will doch schöpfen aus diesem Reichtum der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Und das wird an einer anderen Seite nochmal deutlich, dass er in seiner eigenen Familie, dieser Timotheus, in der Oma und in der Mutter Glaubensbeispiele hat. Manche von euch kommen aus ungläubigen Familien. Das macht jetzt gar nichts aus. Im Grund war es keine intakte Familie. Es war ja eine Mischehe. Der Vater war nicht gläubig. Man konnte zu Hause keine Hausandacht halten. Es gibt junge Männer, die wenig davon halten, dass sie ihre Mutter sie im Glauben gelehrt hat oder gar ihre Großmutter. Aber Paulus zeigt dem Timotheus den Schatz, du, da waren Menschen in der vorigen Generation, die für dich gebetet haben. Und dann sagt er, die dir den ungefärbten Glauben weitergegeben haben. Was ist der ungefärbte Glaube? Das ist nicht einer, der bloß nach außen strahlt, sondern der durch und durch echt ist. Das hatten wir schon gestern Abend. Der sichtbar wird in einer Lebensgemeinschaft, wo man sieht, wo die Mutter die Kraft herbekam und wie die Mutter von der Vergebung Jesu lebte. Und die Gnade Jesu für sich selber in Anspruch nahm. Bleib du da drin, das ist die Gabe. Du hast Vorbilder, Menschen, die dir Jesus anschaulich lebendig machen. Das braucht man. Also die Gabe, die war mir wichtig, jetzt zuerst einmal zu zeigen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Vers 6. Was sind Voraussetzungen, Gaben, die wir brauchen? Da spricht Paulus plötzlich von einer Gabe. Also nicht in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl, im Singular. Entdecke die Gabe, die in dir ist. In unseren Tagen ist das ja ein großes Rätselraten. H Habe ich jetzt die Gabe des Heiligen Geistes oder habe ich sie nicht? Wenn du hier nicht gewiss bist, bist du auch kein Christ. Da sagt Paulus im Römerbrief so klar, Römer 8, Vers 15 bis 17, wer den Geist Jesu Christi nicht hat, der gehört ihm nicht. An was erkennt man, dass ich den Geist Gottes habe? Am Glauben. Die Bibel ist der Glaube das einzige, eindeutige Zeichen, dass ich den Geist Gottes habe. Ich kann zu Jesus nicht sagen, dass er Herr, Messias, Christus ist, ohne durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, nur die Not ist, dass der Geist Gottes in uns schlummert, dass die Gabe jetzt angefacht werden muss, wie ein Feuer, das lodert, dass die Gabe brennen muss, dass sie erweckt werden muss. Sie ist da, wo wir gläubig wurden, wo wir zu Jesus sagen können, mein Herr, mein Gott, dass der Geist Gottes in unser Leben hineingetreten, da hat er uns das Herz aufgeschlossen, dass wir glauben konnten, entfache die Gabe. Also jetzt reden wir nicht mehr von Gaben. Tut mir leid, wenn ich manchen weh tue. Eine Gabe ist wichtig, die Gabe des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes lässt mich Abba, lieber Vater, sagen. Ein Liebesverhältnis aufbauen zu Jesus. Timotheus, lass diese Gabe lodern bei dir. Entfache sie. Da sagen wir ja, wir wollten mehr haben von der Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ganz einfach. Ich kann euch bloß Schriftstellen sagen. Jesus hat gesagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Komm doch. Jesus will dir mehr geben. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du brauchst diese Gabe, nimm sie. In jeder Gebetsstille, in jeder stillen Zeit, Jesus, ich will dich haben, wirke du in mir, ich will dich aufnehmen. Wenn wir vom Missionsdienst reden, ist es ganz egal, wo in der Welt, ob hier in Deutschland oder sonst wo, Jesus, ich will dein Bote sein. Komm du in mein Leben hinein. Jesaja 44, Vers 3. Ich will Wasserströme gießen auf das Durstige. Gott sei, ich will. Immer wie beim Stauwehr, wenn man den Schieber aufmacht und dann können die Ströme fließen. August Hermann Franke hat einmal gesagt, der Begründer der großen Erweckungsbewegung des Pietismus in Halle, es kann sich keiner entschuldigen, der den Geist Gottes nicht fließen lässt. Der drängt. Gib ihm Raum in deinem Leben. Wehre nicht. Denk nicht an irgendwelche Begabungen, die du brauchst. Der Geist Gottes will in deinem Leben wirken. Denke noch an die schöne Stelle im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Ihr seid versiegelt durch den Heiligen Geist. Also, er ist da, jetzt gib ihn auch in deinem Leben Raum und lass ihn wirken. Und da steckt alles drin, was wir brauchen im Geist Gottes. Was ist denn das? Der Geist der Kraft. Der Heilige Geist ist immer das, was Jesus erfüllt hat. Wenn ihr das Bild Jesu vor euch seht, dann habt ihr den Geist. Mit dem, was er wirkt. Wie Jesus verborgen in der Kreuzesgestalt doch mächtig wirkt. Genauso will er es in dir tun. Ein Geist der Kraft, der Dynamis, die mein Leben durchdringt und die auf eigentümliche Weise mit meiner Schwäche zusammenhängt. Jesus will ja genau da Platz greifen, wo meine Schwächen sind. Beim Timotheus war es die Furchtsamkeit. War noch viel mehr als Scheu. Der hatte Bangigkeit, Angst. Lass du den Geist Gottes in deinem Leben wirken. Kraft. Auch die Kraft, die Frucht schafft, die durchdringt, menschliche Beredsamkeit kann das nicht. Lass du dem Geist Gottes kräftig wirken in deinem Leben. Paulus hat es aufgezählt, was die Frucht des Geistes ist, muss man auswendig können. Lernt ihr Bibelworte auswendig, ganz wichtig. Was ist die Frucht des Geistes? Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freude, Sanftmut, Keusch, etc. Jetzt muss ich selber lernen. Galater 5. Galater 5. Ich möchte das Lernen wieder von dir, Herr. In meine Ungeduld möchte ich deine Geduld lernen. Ich möchte das, da möchte ich in mir Raum geben. Die Liebe, deine Liebe, die mich treibt, die Liebe zu den Verlorenen, die haben wir nicht. Herr, gib mir die. Und dann steht hier der Besonnenheit da, Selbstbeherrschung. Es ist eine große Gefahr, dass wir immer wieder in unserem Leben so viel mit eigener Willenskraft machen wollen. Junge Menschen leiden ganz besonders unter der ungezügelten Kraft ihrer Lust und ihrer Triebe und ihrer Wünsche und der Impulse. Dann will man das eindämmen und unter die Zucht nehmen. Das Große im Heiligen Geist ist ja, dass er uns die Einsicht Jesu schenkt. Dass uns plötzlich das Sündige und das Böse gar keine Versuchung mehr sein kann. Dass er uns das Maß zeigt. Und dass wir Ja sagen können auch zu den Eigenarten unseres Lebens, zu der Andersartigkeit, wie ich bin. Und der Geist Gottes ist ein Geist der Zucht. Für viele ist der Heilige Geist was mit wilden Emotionen, steht nie in der Bibel. Der Besonnenheit, der Zucht, der mein Leben in Kontrolle nimmt, meine Gaben, auch meine natürlichen Gaben, die mir Gott geschenkt hat, zur Entfaltung bringt, zur Ehre Gottes. Und nun das Nächste, das Dritte, was wir haben, was so wichtig ist an den Gaben, schäme dich nicht, wir genieren uns. Also eigentlich eine negative Sache. Schäme dich nicht. Warum schämt er sich? Paulus hat ja öfter davon gesprochen. Ihr kennt es am Anfang vom Römerbrief. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Warum soll man sich dran schämen? So wie ihr es erlebt in eurer Schulklasse, in der öffentlichen Schule, wo ihr wart, wie ihr es unter Freunden oft erlebt habt, die ungläubig waren. Soll ich bloß von Jesus erzählen? Das Zeugnis von Jesus wirkt blamabel, peinlich. In seiner einfachen Schlichtheit, Jesus Christus für meine Sünden gestorben. Ein Ärgernis, eine Torheit für die Weisheit der Welt. Paulus ging damals in die hellenistische Welt und in dieser hellenistischen Welt galt der Mensch, der sich mit seinen moralischen Gaben entfaltet hat, aber auch mit seiner Siegeskraft, der strahlende Mensch, der die großen Bauwerke errichtet hat, der Könner, der das Gute wirkt. Und Paulus geht hinein und erzählt von der Schwäche und Ohnmacht der Sünde. In unserer Gemeinde war ein ganz bedeutender Politiker und ein berühmter, einflussreicher Mann zum Glauben an Jesus gekommen, im Alter von etwa 55 Jahren. Und da hat er mich gefragt und gesagt, wie mache ich das eigentlich, wenn ich das Evangelium jetzt unter meinen Parteigenossen, waren liberaler Politiker, gelben Partei, FDP, wenn ich denen das erzählen soll von der Sünde und von der Vergebung, die lachen mich doch aus. Wie kann ich denen das übersetzen? Und Paulus hat immer gesagt, genier dich nicht am Evangelium. Das ist ganz simpel und ganz einfach. Jeder Mensch steht vor dieser erschütternden Wahrheit, Ich will das Gute tun und kann es nicht. Wenn uns der Geist Gottes die Augen öffnet, ist nötig. Genier dich nicht, schäm dich nicht am schlichten Evangelium. In der Mission in anderen Kontinenten ist erstaunlich, dass dieses schlichte Evangelium den größten Durchbruch erzielt. In den Religionen bis hin zum animistischen Heidentum, da weiß man um die dämonischen Gebundenheiten unseres Lebens. Das Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Es wird zur herrlichen Heilstatsache, wenn wir es wieder für unsere Gemeinden in Europa entdecken. Schlichte Evangelium von Jesus, das hat Kraft, zu lösen und frei zu machen. In dem schrecklichen Bürgerkrieg im Südsudan, wo einige unserer Krankenschwestern arbeiten, da habe ich in der großen Erweckung, die dort jetzt geschieht, einen dieser Gemeindeleiter gefragt, was ist denn für euch die wichtigste Bibelstelle? Also das hätte ich nie gedacht, was der antwortet. Da sagt er, für uns ist der Hebräerbrief das wichtigste Buch. Sage, wie? Hebräerbrief? Dann sagt er, dass das Opfer ein für alle Mal durch Jesus vollbracht ist, müssen wir jeden Tag neu begreifen. Wir wollen immer noch Opfer bringen. Durch Jesus, der geschlachtet ist für uns, ist der Zugang zu Gott eröffnet. Dieser Mann hat mir die Augen erst geöffnet für den Reichtum unseres Glaubens. Schäme dich nicht am Evangelium. Bei uns ist alles so kompliziert. Da gibt es so viele Themen, die gepredigt werden. Das, was Menschen löst und befreit und Wiedergeburt schafft, ist das Zeugnis von Jesus für uns gekreuzigt. Dank dem schönen Musikteam vorher, dass er das auch so herrlich aus der Offenbarung rübergebracht hat. Das Bild des Lammes, das geschlachtet ist für uns. Ich erinnere mich, wie mich mal Gemeindeglieder in Suriname mitgenommen haben zu einem Gottesdienst der Bush Negroes, ganz auf einer Siedlung draußen. Und da war ein junger Mann, den haben sie gebeten, er soll zum ersten Mal Zeugnis geben vor der Gemeinde über seine Glaubensentscheidung. Und ich sehe noch, wie der da stand und der wollte nicht. Und ich sage, jetzt musst du. Und da kommt so diese Scheu. Und dann stand er da und dann strahlte er und erzählte, wie ihm Gnade widerfahren ist. So wie es Paulus seinem Timotheus im ersten Brief sagt, ich war der schlimmste der Sünder. Ich habe Jesus so lange von mir weggestoßen. Übrigens, das ist die schlimmste Sünde. Denkt jemand an Ehebruch oder an Diebstahl oder was? Paulus sagt, war die schlimmste Sünde. Ich habe so lange Jesus von meinem Leben ferngehalten. Ich wollte selber vor Gott gerecht sein. Das ist die schlimmste Sünde. Und dann ist ihm Christus in den Weg getreten. Und dann ist mir Gnade widerfahren. 1. Timotheus 1. Jesus ist gekommen, um sündige Menschen selig zu machen. Wenn man bei uns immer wieder sagt, aber das Wort Sünde ist doch veraltet. Sind veraltet. So aktuell. Die Sache wollen wir nicht wahrhaben. Schäme dich doch nicht. Und das Letzte, was ganz wichtig ist für Leute, die Jesus beruft, das sind die persönlichen Pleiten, die Niederlagen. Hast du begriffen? Die Missionare haben ganz große Schwierigkeiten, wenn sie Briefe nach Hause schreiben. Die sagen, ich kann keine Briefe schreiben. Ich hab nichts zu erzählen. Sag, was hast du erzählen? Sag, ich habe lauter Enttäuschungen erlebt. Gottesdienstbesuch geht zurück. Teilnehmen, lasst an euren Niederlagen. Bei Paulus, wie war es denn da? Da gibt es kaum einen Erfolgsbericht. Paulus hat ja zu Lebzeiten nie mehr erlebt, was an Frucht aus dem, was er gesät hat, herauskam. Er sah nur Streit in den Gemeinden. Alle Briefe, die er geschrieben hat, bis auf einen, sind im Streit geschrieben. In Auseinandersetzung. In der Urchristengemeinde ging es gar nicht friedlich zu. Lasst doch die anderen dran teilhaben. Und jetzt ist Paulus ein Gefangener. Glaubst du nicht richtig, Paulus? Wenn du richtig beten würdest, dann würden die Fesseln von deinen Händen abspringen. Nein! Er ist Gefangener und das über viele Monate, ja über Jahre hinweg. Und er wird gebraucht zum Diensten, er kann gar nicht dienen. Sieht alles nach Niederlage aus. Geniere dich nicht an meinen Fesseln. Geniere dich nicht. Junger Mann, sagt er zu diesem Timotheus, du musst teilhaben an den Niederlagen, an der Schmach der Gemeinde Jesu. Und die Sache Jesu in unserer Welt, die sieht oft sehr verloren aus. Wenn ihr einmal hineinschaut in die Gemeinden, man muss heute Leute, wenn man sie in andere Kontinente schickt, direkt vorbereiten, dass sie sich nicht stören lassen an dem Negativen, was sie auch sehen an Mitchristen. Stoß dich nicht an der Armseligkeit, auch an der Sündhaftigkeit der Gemeinde, der Leute, die zur Gemeinde Jesu gehören. Genier dich nicht. Ich weiß, an wen ich glaube, sagt der Paulus. An wen denn? An den Herrn Jesus. Und wie sagt er? Der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben gebracht hat. Und der tut das allen Widerständen zum Trotz. Das hat er erlebt. Einmal war er so verzagt, dass er am liebsten gestorben wäre, am Leben verzagt war. Das geschah aber, dass wir unser Vertrauen auf den setzen, der Tote lebendig macht. Das ist Mission. Der größte Missionspionier, der erste Missionar in Ostafrika, der hat als Motto gesagt, Scheitern und Misserfolg macht mich nur gewisser. Scheitern und Misserfolg macht mich nur gewisser. Alle Werke Gottes müssen sich an der Pforte der Hölle messen lassen. Seid ihr dazu bereit? Geniert dich nicht. Wenn du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Timotheus, stoß dich doch nicht an der Armseligkeit und an der Schwäche. Die Gabe brauchst du. Da kann man viel lernen, viel sehen. Paulus schließt diesen Abschnitt, dass man bei den heilsamen Worten bleiben soll, steht im Evangelium überall so klar drin, wie gut, dass wir das Wort haben und dass im Wort uns das alles so beschrieben ist, im Evangelium, im Bibelwort. Und dass wir das immer neu lernen dürfen. Am Ende des 1. Timotheusbriefs heißt es, 1. Timotheus 6, Vers 5. Vers 3. Wenn jemand nicht bleibt bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts. Bleib doch da drin, bleib doch in der Spur Jesu. Das ist der Segensweg. Weißt du, auf wen ich mein Vertrauen setze? Du, Timotheus. Was brauchst du? Die Gabe des Heiligen Geistes. Du brauchst den Glauben und die Liebe. Das nennt er ja dann auch nachher. Ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe das durchgehalten, auch unter Anfechtungen. Entfache du die Gabe, die in dir ist. Und bleib du dabei. Auch in allen Widersprüchen, in allen Anfechtungen. Sei du ein Zeuge Jesu. Und du darfst wissen, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, da kommt das Leben in seiner ganzen geballten Herrlichkeit zum Vorschein. Vor ein paar Tagen ist mir ein Blatt einer großen China-Mission in die Hände gefallen. Und da war eine Statistik drin über die Zahlenverhältnisse der Christenheit in China. Ich war sprachlos. Nach der großen Kulturrevolution, es gab ja nicht mal 1 Million Christen und dann kam die schreckliche Kulturrevolution, wo alles ausgelöscht wurde, alle Kirchen geschlossen wurden, Bibeln verbrannt wurden. Was ist daraus geschehen? Stand in der Statistik, die auf die Zahlen der kommunistischen Regierung von China sich stützt. 25 Millionen gehören allein heute zu den staatlich anerkannten 3 Selbstgemeinden in China. Noch nicht einmal die Hausgemeinden mitgerechnet. Jesus macht Leben. Jesus wirkt. Nicht durch unsere Macht. Seine Ehre. Und dass er das tut, in der Weltmission, ach, wenn er es doch bei uns auch tun würde, dazu ruft er uns, dass wir mit ihm rechnen, mit seiner Siegesmacht, mit dem Gott, der Todes erweckt zum Leben. Ach, wenn er doch unsere Totengemeinde erwecken würde, wenn er unsere toten Leiber lebendig machen könnte zum Leben.